Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Ich bin alt, aber nicht fromm geworden. Harsche Worte von Jürgen Habermas. Gesprochen vor inzwischen 15 Jahren bei einem Interview zu seinem damals 80. Geburtstag. Worte, die zugleich eine Abfuhr erteilt haben. Und zwar eine Abfuhr für all jene, die in ihm irgendwie eine Art altersmilden Kryptokatholiken wähnten. Nur weil er vielleicht öffentlich mal über das Verhältnis Glauben und Wissen nachgedacht hat. Und zwar sehr intensiv. Vor wenigen Tagen konnte Habermas seinen 95er feiern. Würdigungen sind erschienen. Interviews mit Habermas-Biografen und Interpreten. Nur der Frankfurter Denker selber wollte sich bisher partout nicht äußern. Warum auch? Gesagt und geschrieben hat er zeitlebens und bis zuletzt endlos viel. Auch zu jenen Fragen, die wir heute mit unserem speziellen Blick bei Diesseits von Eden betrachten wollen. Die Fragen des Verhältnisses von Glauben und Wissen oder etwas plakativer, die Frage Habermas und die Theologie. Denn tatsächlich ist das mehr eine Frage, denn ein tatsächliches Und. Habermas hat nie Theologie betrieben. Zu einzelnen Personen in der Theologie hat er ein gutes Verhältnis, aber ansonsten herrschte wohlwollend bewusste Äquidistanz. Selbst bei seinem letzten Großwerk, auch eine Geschichte der Philosophie, betonte Habermas in einem Interview, es gehe ihm nicht um eine Rehabilitierung theologischen Denkens, sondern um eine philosophisch interne Klärung. Also alt, aber nicht fromm. Dennoch gibt es dazu wohl deutlich mehr zu sagen und auszuleuchten. Und so freut es mich sehr, heute drei ausgesuchte Experten begrüßen zu dürfen. Zum einen begrüße ich aus Frankfurt zugeschaltet Professor Thomas M. Schmidt, Religionsphilosophie an der Universität Frankfurt. Er hat dort studiert, also der Heimatuni von Jürgen Habermas, aber nicht nur studiert, sondern auch promoviert und habilitiert. Gutachter in beiden Fällen ein gewisser Jürgen Habermas. Also Expertiker, kann man sagen, geht's nicht. Und zwar auch vor allem im Blick auf unser Thema Habermas und die Theologie. Dann aus Graz zugeschaltet der christliche Philosoph Professor Reinhold Esterbauer, seit 2000 Professor am Institut für Philosophie an der Fakultät für katholische Theologie dort. Und schließlich, last not least, herzlich willkommen auch diesmal wieder Professor Martin Dürnberger. Nach unserer letzten Folge über Thomas von Aquin ist er auch diesmal wieder an Bord, denn die kommunikative Rationalität war ihm damals schon wichtig, ist ihm vermutlich heute auch noch wichtig und damit auch Jürgen Habermas. Martin Dürnberger ist Professor für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie in Salzburg und derzeit Vertreter des Lehrstuhls Fundamentaltheologie an der Uni Regensburg. Und außerdem Obmann der Salzburger Hochschulwochen, wo, und damit schließt sich endlich der Kreis der Vorstellung, in diesem Jahr auch Thomas Schmidt als Laudator auftreten wird. Aber dazu am Ende nochmal ein entsprechender Hinweis. Ich würde das Gespräch gerne mit Ihnen, Professor Schmidt, beginnen. Was muss man denn biografisch oder akademisch-biografisch von Jürgen Habermas wissen, um zu verstehen, wie er zur Theologie und zur Religion steht? Welche Etappen kann man nachzeichnen bei diesem Nachdenken von Habermas über dieses Thema?
Ja, wenn man zunächst einmal mit dem ganz normalen biografischen Hintergrund anfängt, den ich vielleicht mal kurz skizzieren darf, und vielen Dank, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Es ist ja bekannt, dass Jürgen Habermas in einer protestantischen Familie aufgewachsen ist, in Gummersbach, das ist eine Kleinstadt im Oberbergischen Land, und das Bergische Land insgesamt ist ja sehr stark von einer pietistischen Version des Protestantismus geprägt. Zu dieser Stadt Wuppertal, die da vielleicht die größte Stadt ist, gehört ja Barmen, und diejenigen, die mit der Theologiegeschichte vertraut sind, kennen vielleicht die Barmer Erklärung der bekennenden Kirche. Also das ist der Hintergrund, und der Großvater von Habermas ist der protestantische Pfarrer aus diesem Milieu kommend gewesen, und das wird immer berichtet, dass dieser Großvater eine große Vorbildrolle für die Familie hatte. Interessant ist vielleicht, das wird bei allen Jubiläen meistens unterschlagen, ist ja, dass der volle Taufname von Habermas Friedrich Ernst Jürgen Habermas lautet. Also es erinnert natürlich an Schleiermacher. Und da könnte man sagen, das spricht vielleicht auch für die Erwartung der Eltern, dass sich Jürgen unter dem Titel Friedrich Ernst auch einreiht in eine Tradition des protestantischen Bildungsbürgertums und diese fortsetzt. Auch seine Frau, Ute, geborene Wesselhöft, stammt aus einer liberalen protestantischen Familie. Und selbst wenn sich Habermas, was man ja immer wieder hört und wie Sie es auch richtig sagten, selbst in Anlehnung an Max Weber immer beharrlich als religiös unmusikalisch bezeichnet, so darf man doch eben annehmen, dass er in seiner Herkunftsfamilie und auch in der Familie seiner Frau genügend Beispiele vor Augen hatte, was es bedeutet, religiös musikalisch zu sein, also ein religiöses Leben zu führen. Und mit Blick auf die Philosophie finde ich das halt sehr interessant. Habermas ist vielleicht zusammen mit John Rawls einer der führenden Denker, die politisch liberal sind und philosophisch agnostisch, ja sogar methodisch atheistisch, wie Habermas sagt, die aber Religion nicht nur aus der Ferne, sondern auch von innen kennen und von daher vielleicht auch eine Haltung haben, dass sie bei aller Kritik an Religion das religiöse Leben nicht ridikulisieren und pathologisieren.
Professor Esterbauer, können Sie diese weiteren Stufen nach diesem biografischen Zugang vielleicht skizzieren, in welchen Stufen oder Wellen die Theologie-Rezeption bei Habermas eingesetzt hat oder die Auseinandersetzung, in welchen Stufen die gelaufen ist?
Das ist natürlich schwer zu identifizieren, wo jetzt genau diese oder jene Stufe ist. Ich fange vielleicht von hinten an. Ich glaube, dass jetzt dieses große Werk, dieses Opus Magnum, das er dann noch einmal praktisch geschrieben hat jetzt, dort ist es ihm ja darum zu tun, dass er wirklich eine gute Verbindung oder auch Relationsbestimmung zwischen diesen beiden Bereichen herstellen kann. Und nicht nur das, sondern auch philosophiehistorisch zeigen kann, wie sich die Entwicklungslinien ergeben haben, sodass es zu dieser Trennung auch gekommen ist. Also die Grundidee war doch, dass er auch mit seiner Theorie auch der Achsenzeit, die er übernommen hat, sagen kann, die in dieser Zeit entstandenen Religionen, Weltanschauungen, dort gab es noch so etwas wie eine Verbindung von Theologie auf der einen Seite und Philosophie auf der anderen Seite. Was ihn da eben besonders interessiert, das ist, welche Epochen oder welche einzelnen Entwicklungen gab es dort, dass es zu dieser Trennung gekommen sind, wie wir heute, wie er mal sagt, im okzidentalen Bereich diese Trennung wahrnehmen können. Das ist, glaube ich, einmal eine große Geschichte, die ihn daran interessiert und die ihn gerade zum Schluss jetzt auch noch einmal im hohen Alter noch einmal interessiert hat. Eine andere Epoche, würde ich sagen, oder eine andere Sphäre seines Interesses daran, was jetzt mit der Theologie oder mit der Religion es zu tun hat, glaube ich, ist in der Situation zu suchen, wenn er fragt, wie kann er seine eigene Theorie eigentlich noch einmal begründen? Er hat eine gewisse Überzeugung. Er hat eine Überzeugung, wie politisch gedacht werden soll, auch wie also liberal gedacht werden soll, demokratiepolitisch gedacht werden soll. Die Grundfrage, die dort für ihn auftaucht, ist, ob es so eine Selbstbegründung gibt für eine solche Gesellschaft. Und da kommt er eben drauf, nicht nur mit ihm, sondern mit vielen anderen auch. Er sucht dort irgendwie ein Fundament. Und er sucht dort auch Fundamente, auf denen er aufbauen könnte, um zu sagen, dort gibt es so etwas wie noch einmal eine Fundierung dessen, was er eigentlich will. Und jetzt versucht er dort irgendwelche Quellen auch anzuzapfen, von denen er eine solche Fundierung wieder gewinnen könnte. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ihn sehr interessiert hat. Das wäre auch so eine kleine Epoche seiner Auseinandersetzung.
Jetzt haben Sie ja schon das Habermasche Pferd quasi publizistisch von hinten aufgezäumt, also ausgehend von seinem letzten Werk, auch eine Geschichte der Philosophie. Da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal dazu. Martin Dürnberger, wenn man nochmal in die Etappen der Rezeption bei Habermas selber reinschaut, da muss man ja sagen, es ging erstmal los, doch würde ich sagen, mit einem harten Festhalten an der klassischen Säkularisierungstheorie, oder? Also beim ersten Nachdenken von Habermas, so in der Theorie des kommunikativen Handelns in diesen Dingen, in dieser Zeit. Und dann hat sich ja das dann mit der ominösen Friedenspreisrede, ich glaube 2001, und dann gab es so Etappen, wo sich das verändert hat. Was sind so die Paradigmen, die dann da, wo dann quasi Theologie vielleicht auch in etwas oder Religion in etwas anderem Gewand daherkam bei ihm in den Publikationen?
Ich glaube, man kann es doppelt rekonstruieren. Die eine Frage ist, wie das Verhältnis von Habermas eben zur Religion oder zur Theologie sich gestaltet und auch wechselseitig, also umgekehrt, wie die Theologie beginnt, Habermas zu rekonstruieren. Wenn ich von Habermas ausgehe, dann würde ich als Standardnarrativ wählen, ja, am Beginn steht diese Idee einer Säkularisierungstheorie, einer Versprachlichung des Sakralen, im Hintergrund mit Emil Dürkheim, der da die Referenz ist für den Gedanken, das Sakrale wird verständigungsorientiert letztlich aufgefangen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr eine sakrale Legitimation oder Motivation moralischer Normen, sondern tatsächlich, das kann durch die kommunikative Vernunft, wenn man so will, von selbst geleistet werden. Deshalb auch sehr viele Fundierungsleistungen können selbstständig mit Mitteln der Vernunft geleistet werden. Also auch der säkulare, liberale Rechtsstaat kann sich aus sich selbst heraus begründen, aus einem solchen prozeduralen Vernunftverständnis raus. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, und da ist halt 2001 und sind dann die Nullerjahre natürlich jetzt die spannende Phase, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es eben ein, würde ich sagen, neues Nachdenken, das sich vielleicht schon vorher ankündigt, aber das dann ganz klar wird, ein neues Nachdenken von Habermas über Religion. Da kommt dann der Begriff der Postsäkularität vor, der 2001 in der Friedenspreisrede für Aufsehen sorgt. Und auch nochmal ein Nachdenken, wie das ist mit Religion in unseren Gesellschaften. Das ist ja nicht dieses Bleiben von Religion, das er 2001 feststellt, ist nicht bloß eine soziale Tatsache, sagt er, sondern das gibt mir doch zu denken oder sollte uns doch zu denken geben. Wie können wir das verstehen? Es gibt unabgegoltene Gehalte, die darin vielleicht zum Ausdruck kommen. Und da gibt es etwas, was bleibend auch für die Vernunft von Interesse sein kann. Es ist eine offene Frage, ob das auch so ist in Zukunft. Aber wir sollten es nicht vorschnell abmoderieren. Und auch der Staat kann sich motivational eigentlich aus eigenen Ressourcen halten. Prinzipiell. Also diese schwankende Schale Vernunft hat alles, wenn es um Staatsbildung geht, was sie braucht. Sie ist hinreichend dicht. Und sie hat auch genügend Menschen, die rudern. Und dann kommt das Aber. Aber, wie er das auch sagt, 2001, angesichts der grassierenden Globalisierung, einer Sprache des Marktes, die in alle Poren dringt, sollte man doch schauen, dass man alle Allianzpartnerinnen, Partner vielleicht, die die Idee der Humanität, der Solidarität weiter kultivieren, pflegen, lebendig halten, dass man in all diesen Quellen schonend umgeht. Und da ist eben die Religion dann eine solche Gesprächspartnerin, von der man bleibend lernen kann und aus der sich solche Quellen der Solidarität speisen.
Ist diese Art der Annäherung, die wir jetzt skizziert haben, Thomas Schmidt, würden Sie sagen, eine funktionale Verkürzung, die Habermas da vornimmt von Religion, wenn das so eingepasst ist in ein Krisenmoment, was er festmacht, dass er sagt, wir müssen Allianzen schmieden und da passt auch Religion dazu?
Na, es ist eine nützliche Orientierung. Ich meine, es ist ja darauf angespielt worden, es gibt ja sozusagen so ein beliebtes Dreierschema, wie man sich die Entwicklung vorstellt, oder drei Stufen, das Verhältnis von Religion und Philosophie bei Habermas. Erste wurde ja schon genannt, Versprachlichung als erste Stufe. Also das ist in der Tat, würde ich auch sagen, Habermas Version der klassischen Säkularisierungsthese, im Anschluss an Dürkheim und Weber. Also diese Vorstellung, dass die Metaphern der religiösen Sprache in philosophische Argumente transformiert werden und das gesellschaftliche Konsens eben nicht mehr durch rituelle Praktiken, sondern durch rationalen Diskurs gestiftet wird. Und dann sind wir die Rede davon, zweite Phase ist dann skeptische Enthaltsamkeit, die Schriften über das nachmetaphysische Denken. Finde ich ganz interessant. Enthaltsamkeit kann man ja zweifach verstehen im Sinne von Habermas. Einmal enthält sich das nachmetaphysische Denken einer Prognose über die Zukunft der Religion, also ob sie vital bleibt oder abstirbt, also anders als vielleicht noch so eine säkularisierende Entwicklungslogik wie in den früheren Werken. Ja, die dritte Stufe ist ja auch schon genannt worden, ist dann das, was man Kooperation nennen könnte, also dass man sagt, naja, angesichts der Bedrohung des Projekts der Moderne, also des Gedankens der Aufklärung und das Ziel einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft, braucht es eben Bündnispartner, die helfen, dass eben die Moderne nicht entgleist, wie Habermas so gern sagt. Und da ist dann Religion eine Ressource, aus der das nachmetaphysische Denken schöpfen kann. Also da ist dann eine Kooperation möglich zwischen Glaube und Vernunft, Religion und Philosophie, die, also diese Kooperation, aber voraussetzt, dass eben Religion auch die Standards der prozeduralen Vernunft einhält, akzeptiert und sich eine diskursive Rechtfertigung religiöser Geltungsansprüche bemüht. Ich würde es halt gerne nochmal auch ergänzen durch die, sagen wir mal, Rezeptionsgeschichte von Theologie durch Habermas. Und das geht hier in beide Richtungen. Also Habermas nimmt die Rede vom kommunikativen Handeln oder vom Diskurs hier ernst, auch für die Entwicklung seiner eigenen Theorie. Denn das ist immer ein Reagieren auf Einsprüche, auf Anregungen. Und gerade was die Theologie und ihr Verhältnis zu Habermas angeht, fand ich, waren auch die 70er Jahre schon so etwas wie eine erste Sattelzeit, die oft vergessen wird, also eine Art Rezeption der Theorie des kommunikativen Handelns als eine Basistheorie der Wissenschaft überhaupt, auf die dann auch die Theologie aufbauen sollte. Da war vor allen Dingen Helmut Peukert, großer Schüler von Johann Baptist Metz, sehr einschlägig. Und dann gab es auch die Versuche, wirklich Theologie neu zu formulieren im Stile einer Theorie des kommunikativen Handelns, also bis in die praktische Theologie oder in die Exegese hinein, also Edmund Arendt aus Luzern, der dann auch versucht hat, die Exegese als eine Theorie des kommunikativen Handelns zu begründen. Und mir scheint dann, dass ab der 90er Jahre so ein anderes Problemfeld ins Zentrum rückte, in dem Verhältnis von Theologie und Philosophie nach Habermas. Das ist eben das Verhältnis von Religion in der demokratischen Öffentlichkeit oder pluralistischen Gesellschaft. Und das kulminiert natürlich dann in der Friedenspreisrede und in dem Gespräch mit Kardinal Ratzinger über Dialektik der Säkularisierung. Das heißt, es ist gar nicht mehr so die methodische Auseinandersetzung. Ist die Theorie des kommunikativen Handelns die Basistheorie für alle Wissenschaften, auch für die Theologie, sondern mehr eine inhaltliche Auseinandersetzung darüber, welchen Ort Religion in der demokratischen Öffentlichkeit spielt. Und dann will ich jetzt in der Tat auch sagen, die dritte Stufe ist die zentrale Bedeutung der Aufgabe, die Habermas sieht, einer genealogischen Selbstvergewisserung der Vernunft. Also wenn die Vernunft oder gerade auch Philosophie im Zeitalter der Verwissenschaftlichung nicht zu einer belanglosen Spezialdisziplin werden will, aber auch keine Weltanschauung, wo man sich auf seine Gewissheiten versteift und die dem anderen nur entgegenschleudert. Also wenn Philosophie die Spannung wahren will zwischen Verwissenschaftlichung und Verweltanschaulichung, dann muss sie sich immer auch auf ihr religiöses Erbe beziehen, auch wenn sie sich davon abgestoßen hat. Und das ist ja wirklich die große Aufgabe, die er sich in diesem monumentalen Werk stellt, auch eine Geschichte der Philosophie. Also es gibt Rezeptionsverhältnisse, Gesprächsverhältnisse mit der Theologie seit vielen Jahrzehnten, aber es gibt eine Verschiebung der inhaltlichen Schwerpunkte, würde ich meinen.
Was mir noch sehr aufgefallen ist, in der Zeit zwischen Peukert und der letzten Zeit, also mit diesen Veränderungen, die jetzt Professor Schmidt gerade dargestellt hat, da gab es so in der Theologie, die nicht so sehr sich mit Habermas beschäftigt hat, zunächst einmal die Aversion gegen ihn. Zu sagen, das ist der, der uns quasi wegerklären wird, so mit seiner Säkularisierungsthese. Und plötzlich dann, irgendwie in der späteren Zeit, hatte man so das Gefühl, naja, jetzt bekommen wir, ich spreche von der Religion aus, wieder einen Rahmen, einen Rang oder auch so etwas wie eine Aufgabe für die Gesellschaft. Also wir werden wieder zurückgeholt von dieser Theorie und wir sind plötzlich wieder, wir haben schon gesagt, nützlich. Und dabei ist aber übersehen worden, dass es diese Zwischenstufen der Rezeption gibt, die jetzt erwähnt worden sind, nämlich, dass es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihm gegeben hat und auch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit seinen Positionen, das, was er wollte oder wie er die Theologie oder die Religion überhaupt eingestuft hat. Also ich glaube, es gibt so etwas wie eine oberflächlichere, dass man sagt, zuerst ist er irgendwie sehr, sehr schwarz-weiß der Buhmann und dann ist er auf der anderen Seite wieder der, der einen rehabilitiert in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite gibt es eine ernsthafte Auseinandersetzung, die jetzt gerade geschildert worden ist.
Ja, und ich glaube, dass der Vorwurf der Funktionalisierung, also Religion ist jetzt irgendwie nützlich und soll halt die Schäden einer kalten, einseitigen Modernisierung reparieren, zu einseitig ist. Es geht ja auch um die Frage einer gleichberechtigten Inklusion. Also so ähnlich wie bei John Rawls. Also wie können wir eine Form von öffentlicher Vernunft begründen? Wie können wir Demokratie, Rechtsstaatlichkeit so begründen, dass sich auch Angehörige verschiedener Weltanschauungen und religiöser Strömungen darin aufgehoben fühlen in diesem demokratischen Rechtsstaat? Und das steht ja, glaube ich, gerade bei 2001 in der Friedenspreisrede Glauben und Wissen im Zentrum. Das Thema hatte er ja sehr kurz gewählt. Er wollte ja eigentlich über was anderes sprechen im Oktober 2001. Dann kam eben der 9/11, September 2001. Und was ihn da in seiner Doppelrolle als politischer Intellektueller und Philosoph beunruhigt hat, ist, dass es offensichtlich eine immer aggressiver werdende Gruppe von Menschen gibt, die sich prinzipiell exkludiert fühlen vom liberalen Rechtsstaat und die das Versprechen auf Freiheit und Gerechtigkeit des demokratischen Rechtsstaats als eine Ideologie wahrnehmen, die sie und ihren Lebensstil entwertet. Und dann, glaube ich, war es Habermas wichtig, also die Prinzipien der Vernunft und einer vernünftigen Demokratie so zu formulieren, dass sich niemand prinzipiell ausgeschlossen, unterdrückt und entwertet fühlen muss. Also es war dieses Motiv der Integration von Religionen, nicht so sehr das Motiv ihrer Funktionalisierung. Es bleibt also auch asymmetrisch. Also die Rede von der Kooperation ist schon so, dass auch die säkulare Vernunft, würde ich sagen, nach wie vor die Standards setzt. Also er spricht ja auch von den kognitiven Herausforderungen für religiöse Bürger. Also die müssen den Vorrang des Rechtsstaates, den Vorrang der Wissenschaft, das Faktum des religiösen Pluralismus anerkennen. Und es ist ihre schwierige Aufgabe, das zu bewerkstelligen. Das ist eigentlich eine Steilvorlage für die Notwendigkeit von Theologie in Gesellschaft, finde ich. Denn dieses Geschäft, also aus der Binnenperspektive einer religiösen Tradition, sich ins Verhältnis zu setzen zu rationalen Standards, das können die religiösen Traditionen nur selbst leisten. Und das wäre eigentlich die originär theologische Aufgabe. Das kann der Philosoph der religiösen Tradition nicht abnehmen.
Was ist denn der Stand der Dinge in der Befassung von Habermas mit Theologie nach dem letzten Opus Magnum? Ich selber habe den Eindruck, also für mich gab es zwei Aha-Erlebnisse. Wir hatten ja auch die Ehre, also Martin Dürnberg und ich, dass wir mit Habermas selber in Starnberg ihn besuchen und 3 Stunden mit ihm über dieses Buch reden durften. Das war sehr erhellend. Und das eine ist seine Befassung mit Mythos und Ritual und Ritus, dass er eigentlich, aber bitte korrigieren Sie mich aus dieser Runde, dass er eigentlich den Ball, wie Sie gerade schon sagten, Thomas Schmidt, fast zurückspielt an die Theologie. Denn der Pfahl im Fleisch der Moderne bleibt Religion nur, solange Religion nicht eine ausgetrocknete Übung ist, ja, die irgendwo funktional aufgeht, sondern solange sie selbst widerspenstig bleibt und gelebte Rituale kennt. Das war das eine. Und das andere eigentlich hat er in gewisser Weise den theologiegeschichtlichen Job gemacht, indem er klassische Autoren gelesen hat, auch Luther gelesen hat und aufgezeigt hat, dass der nachmetaphysische Diskurs innerhalb der heiligen Hallen der Theologie und der Religion selber geführt wurde. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, aber das fand ich für mich die beiden großen Aha-Erlebnisse in dem Buch.
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist ja auch interessant. Auf der einen Seite ist das ja auch eine Aufwertung nach wie vor des säkularen Denkens, denn fast alles kann die säkulare Vernunft selbst nicht nur die Welt beschreiben und erklären, sondern auch die Moral fundieren und das Recht rechtfertigen. Dazu braucht es die Religion nicht. Aber was die Religion kann, ist eine bestimmte Art von Solidarität auf rituelle Weise herstellen. Und das vermag der akademische Diskurs oder auch die politische Willensbildung qua Abstimmung nicht. Und das deckt sich jetzt mit den gegenwärtigen Themen. Also man hat ja den Eindruck, er glaubt jetzt mit diesem Buch so im Wesentlichen alles gesagt zu haben über Religion. Und jetzt ist er ja eher engagiert in diesen Debatten, die den, wie soll ich sagen, Phänomene des Zerfalls der Öffentlichkeit betreffen. Also gerade Digitalisierung, Vereinzelung, dass sich jeder in seinen Meinungsblasen einhaust und es keinen Diskurs mehr. Das hat damit zu tun. Es fehlen diese intermediären Institutionen, wo wir gemeinsam Auge in Auge in fleischlicher, leiblicher Präsenz uns austauschen. Und ja, sagen wir mal, der Verlust an Gemeinderitualität ist auch politisch besorgniserregend. Und da sehe ich den Zusammenhang. Und da schließen, glaube ich, auch die jetzigen Debatten über den Strukturwandel oder den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit an diese Bemerkung zum Ritual als dem Beitrag der Religion zur politischen Öffentlichkeit an.
Die Wahrnehmung, die ich habe, ist, dass Habermas einiges von Theologie und Religion erwartet oder fordert. Er will keine Religionsintellektuellen, so verstehe ich das nach wie vor, sondern tatsächlich aus dem Inneren der Theologie und der Religion Impulse. Ja? Und das ist ja das, was er auch nachzeichnet. Es gab solche Impulse immer wieder. Und die Erwartung besteht nach wie vor, und aus der Innenperspektive der Religion denkt man sich, ja, nicht schlecht, mal schauen, ob man das liefern kann. Denn so lebendig ist die Reproduktion von Solidarität im Ritual ja vielleicht doch nicht. Da gibt es die Außenperspektive, die man auch von Politikerinnen und Politikern kennt. Ja, Kirchen haben immer noch eine große zivilgesellschaftliche Relevanz. Ja, aber aus der Innenperspektive denkt man sich, hinter den Kulissen kracht's. Das ist so einfach nicht. Aber es ist interessant, philosophisch wird es erwartet. Was man damit macht, naja, Habermas würde wahrscheinlich sagen, ja, lernen. Einen Lernprozess durchlaufen. Und das ist das, was auch nach wie vor meines Erachtens auch für Studierende langfristig von Interesse ist. Die katholische Theologie hat im 20. Jahrhundert lange gebraucht, um in der Moderne anzukommen. Und als sie in der Moderne ankommt, hat sie mit Habermas einen idealen Gesprächspartner. Rationalitätstheoretisch fundiert, soziologisch fit, mit Expertise in Entwicklungspsychologie, sprachphilosophisch state of the art. Das heißt, ich habe eine Reihe von Diskursen, die das Lumen Naturale, die Vernunft betreffen, in dem Moment, wo sie auf die freie Fläche der Moderne tritt. Und das kann ich hier alles nachvollziehen. Und ich glaube, das sollte man auch nachvollziehen, weil man es nicht überspringen kann, um zu verstehen, wo wir jetzt stehen. Und dann kann man auch mit Habermas genau die Fragen stellen nach dem Zerfall, nach den unvollendeten Projekten der Moderne, die jetzt vielleicht teilweise, so hört man es ja, auch von ihm selbst nicht nur als unvollendet betrachtet werden, sondern tatsächlich mit einer gewissen Verdüsterung als vielleicht unvollendbar. Ja, vielleicht zerfällt das alles wieder. Aber um auch diese Wahrnehmungen zu machen, glaube ich, braucht es eine starke rationalitätstheoretische Position als Gesprächspartnerin zu haben. Und ich glaube, Habermas steht nach wie vor dafür.
Also ja, das unterschreibe ich. Ich habe ein gewisses Unbehagen angesichts des Eindrucks, dass sich Habermas jetzt aus der aktiven Debatte mit der Religion, der Theologie zurückzieht, nach dem Motto, ist jetzt alles gesagt, jetzt seid ihr dran. Also ich glaube, das habe ich auch an seine Adresse schon mal gerichtet, dass er auch die Gefahren eben der Erosion einer Solidarität in der Gemeindepraxis, also die Erosion zum Beispiel von Liturgie durch Digitalisierung, durch Individualisierung unterschätzt. Und jetzt aus philosophischer Perspektive finde ich diese Arbeitsteilung auch ein bisschen unbefriedigend. Also der Philosoph gibt den Rahmen der Rationalität vor und jetzt Theologen, Theologin, arbeitet mal den schön aus inhaltlich. Ich finde auch, die Philosophie müsste sich einen Reim darauf machen, was Religion ist und sie nicht nur normativ von außen begrenzen. Und die religiösen Traditionen machen das schon selber. Also was Habermas ja für unmöglich hält, ist einen nachmetaphysischen Begriff von Religion zu entwickeln. Das ist dann immer schon religiöse Philosophie. Dann spricht man schon selber wieder fromm, statt philosophisch zu argumentieren. Und das finde ich also auch ein bisschen unbefriedigend. Also mit so einem reinen, also Kooperation kann nicht nur ein reines Außenverhältnis sein, nicht nur eine funktionale Arbeitsteilung, sondern muss das innere Verständnis der anderen Seite beinhalten.
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu unterscheiden, wir haben das jetzt ein wenig vermischt, zwischen Religion und Theologie. Wir haben einmal so gesprochen, mal so gesprochen. Wenn man jetzt die Erwartungshaltung von Habermas irgendwie akzeptieren würde, dann müsste man sagen, die erste Aufgabe von Religion, das würde ich nicht so sehr sehen in der Liturgie, sondern großflächiger. Das, wo Solidarität entstehen kann, ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, interkonfessionell und interreligiös. Das ist gesellschaftspolitisch jetzt die Sache, wo Religionen quasi eine Bringschuld hätten. Und auf der anderen Seite von der Theologie, dort würde ich mir jetzt das erwarten, dass man sagen kann, okay, ich kann aber auch so etwas wie eine kritische Funktion der Theologie praktisch aufbauen, auch gegenüber von Gesellschaft. Also nicht nur das jetzt erfüllen, was da gemacht werden soll, sondern es muss auch möglich sein, noch eine theologische Gesellschaftskritik zu artikulieren und auch aufzubauen. Also nicht nur dieses 1-zu-1-Verhältnis jetzt, das ist die Forderung, wir liefern, sondern auch umgekehrt zu kritisieren daran, was dort vielleicht dasjenige ist, was andererseits die Einzelnen brauchen oder eine Gesellschaft notwendig hat.
Vielen Dank in die Runde für diese Ausführungen, Hinweise und Tauchgänge und tiefen Gedanken. Am Ende, wie anfangs angekündigt, noch ein Hinweis in Sachen Salzburger Hochschulwochen, denn dort kann man sowohl Martin Dürrenberger als auch Thomas Schmid in diesem Jahr live erleben. Und zwar Ende Juli, Anfang August. Da geht es nämlich bei den Hochschulwochen um das Thema Vertrauen, eine kostbare Ressource. Und Thomas Schmid wird dort als Laudator zu hören sein, wenn er den diesjährigen Preisträger des Theologischen Preises der Hochschulwochen, Hans-Joachim Höhn, würdigen wird. Und so bleibt mir am Ende nur noch zu danken fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, lassen Sie uns ein paar Sterne da und empfehlen Sie uns gerne weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien. Die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.